es geht hier um Identität, Kindeswohl, die natürlich auch sehr polarisieren können in dem Kontext, aber ich denke, es wäre wichtig, dabei Ruhe zu bewahren und einfach die Kinder und Jugendliche zu unterstützen und zu begleiten.
Hörgang mit Uni Wien, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Med Uni Wien.
Anlässlich des Pride Month sprechen wir heute über ein Thema, das bewegt und in der öffentlichen Debatte oft polarisiert: transidente und nicht-binäre Kinder und Jugendliche. Was bedeutet es für junge Menschen, wenn das empfundene Geschlecht nicht mit dem bei der Geburt zugewiesenen übereinstimmt? Welche psychologischen Prozesse spielen dabei eine Rolle? Und wie können Eltern, Fachleute und die Gesellschaft insgesamt diese Jugendlichen gut begleiten? Sensibel und ohne vorschnelle Schlüsse. Ich freue mich sehr, heute mit der klinischen Psychologin Dr. Diana Klinger über diese Fragen zu sprechen. Sie arbeitet an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der MedUni Wien mit Fokus auf jenen Kindern, die sich nicht in klassische Geschlechterkategorien einordnen lassen. Willkommen, Frau Dr. Klinger.
Vielen Dank.
Der Begriff Trans ist in der Öffentlichkeit zunehmend präsent, besonders jetzt im Pride Month. Doch was genau bedeutet Transidentität eigentlich aus psychologischer Sicht?
Also wie Sie das schon in der Einleitung sehr gut zusammengefasst haben, geht es bei Transidentität darum, dass eine Person sich nicht mit dem Geschlecht sich identifizieren kann, was ihm oder ihr halt bei der Geburt zugewiesen wurde.
Wie unterscheidet sich das von einer nicht-binären Identität?
Unter nicht-binärer Identitäten versteht man eigentlich eine Vielfalt von verschiedenen Identitäten. Gemeinsam haben sie, dass die Person sich nicht mit dem klassischen binären Geschlechterordnung vorgegebene männliche oder weibliche Identität sich identifiziert. Aber darunter kann man eben viele unterschiedliche Identitäten zusammenfassen, also Agender-Personen zum Beispiel, die sich mit keinem Geschlecht sich identifizieren möchten, oder Bigender- oder genderfluide Personen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten vielleicht mit unterschiedlichen Identitäten sich identifizieren.
Nun betrifft dieses Thema nicht nur Erwachsene, sondern häufig auch schon Kinder bzw. Jugendliche. Ab welchem Alter zeigen Kinder erste Anzeichen, dass sie sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde?
Das kann bei Kindern und Jugendlichen sehr unterschiedlich sein. Also es gibt schon wirklich ganz kleine Kinder, teilweise auch Kinder, die noch kaum sprechen können, also im Alter von 2-3 Jahren, die auch durch Spielzeugwahl, Kleidungspräferenz irgendwie schon klar machen, sie gehen zumindest in eine gewisse Art von Geschlecht und Konformität. Und ab sie sprechen können, gibt es sehr wohl schon Kinder und Jugendliche, die dann Anzeichen sozusagen zeigen, indem sie auch den Geschlechtsteile von dem anderen Geschlecht sich vom Osterhasen wünschen oder eben sehr klar bestimmte geschlechtliche Merkmale ablehnen.
Und ist es so, dass es dann auch später, also dass es Jugendliche gibt, die erst in der Pubertät draufkommen?
Genau, also eben das wäre jetzt so der früheste Zeitpunkt, die ich jetzt genannt habe. Aber es gibt durchaus Jugendliche, die sozusagen im Verlauf der Pubertät oder der pubertären Veränderungen oder danach irgendwie realisieren, es geht bei ihnen um ein transidentes Empfinden.
Wie sieht es denn zahlenmäßig aus? Wie viele Kinder und Jugendliche haben denn das Gefühl, dass sie nicht im richtigen Geschlecht sich befinden?
Also es hängt, die prozentuelle Anzahl hängt auch davon ab, in welchem Kontext diese Studien durchgeführt worden sind. Also im klinischen Kontext wird davon ausgegangen, dass zwischen circa 1, 2 und 5% der Anteil der Jugendlichen ist, die eine Transidentität haben. Wenn man aber breiter gefasst sozusagen schaut und ein bisschen so Richtung Geschlechtsdiversität nachfragt, auch eher in Community Samples und nicht im klinischen Setting, wird davon ausgegangen, dass zwischen ca. 2,5% und 9% der Jugendlichen eben eine geschlechtsdiverse Identität haben.
Sind das Zahlen, die in den letzten Jahren zugenommen haben, vielleicht auch durch stärkere Medienpräsenz?
Ja, die Zahlen nehmen generell zu, das kann man so sagen. Auch die Vorstellungen bezüglich spezialisierten Einrichtungen, Kliniken diesbezüglich nehmen auch zu. Es hat auch sicher was mit der medialen Präsenz des Themas zu tun, aber ich würde jetzt hier nicht unbedingt von einer medialen Ansteckung per se sprechen, sondern eher darüber, dass natürlich je mehr das in den Medien präsent ist, desto mehr Personen setzen sich auch Jugendliche mit diesem Thema sich auseinander und erkennen bei sich auch diesbezüglich bestimmte Phänomene, Erleben und Symptome.
Welche Kriterien oder diagnostischen Schritte braucht es, um zwischen einer stabilen Transidentität und einer noch offenen Entwicklungsphase zu unterscheiden?
Genau, was die Kriterien betrifft, ist es natürlich die Frage, ob da auch wegen medizinischen Schritten auch eine klinische Diagnose zum Beispiel notwendig ist. Bei dieser klinischen Diagnosen gibt es eben diagnostischen Kriterien, die relevant sind, um zu bestimmen, geht es hier eben schon ein länger anhaltenden Geschlechtsinkongruenz. Das wäre jetzt nach dem neuen diagnostischen Manualen zum Beispiel bei Kindern 2 Jahre sozusagen, um festzustellen, dass diese Transidentität schon länger anhält und alles darunter wird eben noch als offene Entwicklungsphase sozusagen bewertet. Später sind es dann oft, gibt's dann oft keine zeitlichen Kriterien, die so festgegeben sind. Von den amerikanischen Diagnosesystem im DSM sind es 6 Monate und auch viele Leitlinien sprechen über ein Jahr oder mehrere Jahre, damit man von einer anhaltenden Transidentität sozusagen sprechen kann.
Studien zeigen, dass transidente und auch nicht-binäre Jugendliche häufiger unter psychischen Belastungen wie Depressionen, Angststörungen und Suizidgedanken leiden. Woran liegt das?
Also ich würde sagen, dass diese Phänomene am meisten im Rahmen des Minderheitenstressmodells diskutiert werden. Da wird davon ausgegangen, dass eben benachteiligte, marginalisierte Gruppen, wie zum Beispiel transidente Personen, dann aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit diskriminiert werden und wiederum diese Diskriminierung dann dazu führt, dass sie dann sekundär auch psychische Probleme wie die Depressionen und Angststörungen und Suizidgedanken entwickeln. Natürlich muss man auch dazu sagen, dass Transpersonen auch begleitende psychische Probleme generell haben können. Also das kann auch ein Autismus-Spektrum-Störung sein, die davon zum Beispiel vollkommen unabhängig ist, aber sehr wohl auch oft mit einer depressiven Stimmung dann einhergehen kann. Also es kann eben auch verschiedene Ursachen haben, warum diese Personen mehr psychische Belastungen aufweisen.
Das heißt, dass gesellschaftliche Ablehnung und wahrscheinlich auch familiäre Nichtakzeptanz natürlich zur psychischen Gesundheit und zum Unwohlsein der Jugendlichen beitragen. Heißt das auch, dass ein unterstützendes Umfeld ein Schutzfaktor für psychische Erkrankungen ist?
Definitiv. Also das wurde auch schon in mehreren Studien, auch eben Meta-Analysen, Reviews aufgezeigt, die eben mehrere Studien dann zusammenfassen, dass ein unterstützendes Umfeld, sei es eine Familie oder das Peer Group oder generell eine tolerante Gesellschaft, eben sehr wohl dazu beiträgt, dass diese Personen sich psychisch wohler fühlen.
Wie erkennen Fachpersonen, zum Beispiel Schulpsychologinnen oder auch Hausärztinnen, ob psychische Symptome mit einer nicht gelebten oder nicht akzeptierten Geschlechtsidentität zusammenhängen?
Also jetzt nach außen ist es natürlich schwierig zu erkennen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Fachpersonen, egal welcher Kontext, einfach offen mit solchen Themen wie Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck umgehen. Und ich denke, es ist generell wichtig, dass egal welchen Kontext sie sich beruflich bewegen, wenn sie etwas auffällig empfinden, das respektvoll einfach mit offenen Fragen ansprechen und wenn irgendwas von den Jugendlichen kommt, in die Richtung deutet, sie wären belastend oder bräuchten weitere Unterstützung, dass dann diese angesprochen und vermittelt wird.
Gibt es psychotherapeutische Ansätze, die sich besonders bewährt haben im Umgang mit transidenten oder nicht-binären Jugendlichen?
Zu diesem Thema gibt es generell eher wenig Forschung. Es gibt Studien, die vor allem Ansätze angeschaut haben, die familienorientiert und zentriert sind. Und natürlich, die haben aufgezeigt, dass wenn die Familie gemeinsam mit den Jugendlichen unterstützt wird, dass das eben als ein Schutzfaktor sozusagen und positive Outcomes sozusagen liefert. Generell ist es auch wichtig zu sagen, dass in dem Kontext eine Psychotherapie oder eine klinisch-psychologische Behandlung eher begleitend sein soll. Also es geht jetzt nicht darum, an der Identität etwas zu therapieren, sondern in diesem Prozess, egal welche Richtung es in der Zukunft gehen soll, einfach begleitend da zu sein. Und es ist natürlich auch ein sehr wichtiger Faktor, ob die Kinder oder die Jugendliche generell andere psychische Belastungen auch zum Beispiel haben. Weil natürlich für Depressionen, Angststörungen gibt es dann eben auch Leitlinien konform und entsprechend diese verschiedene verhaltenstherapeutische Ansätze zum Beispiel, die dann für diese begleitende psychische Probleme dann adäquat sind.
In Österreich kann unter bestimmten Voraussetzungen bereits ab dem 18. Lebensjahr mit Hormonbehandlungen begonnen werden. Kritische Stimmen warnen vor vorschnellen Entscheidungen. Sie fürchten irreversible Eingriffe auf Basis eines noch instabilen Selbstbilds. Sind die Regulierungen hier ausreichend?
Aus meiner Sicht ja. Also wenn man an den österreichischen und generell internationalen Leitlinien sich hält, dann würde ich sagen, dass diese Regulierungen ausreichend sind. In Österreich ist jetzt zurzeit eine Dreifachbegutachtung sozusagen vorgesehen. Das bedeutet, dass einerseits natürlich ein klarer Wunsch von den Jugendlichen für solche Behandlungen vorhanden sein soll. Dann sollen beide erziehungsberechtigte Elternteile auch noch diese Maßnahme unterstützen. Und dann kommen noch drei Fachpersonen dazu, die auch diese Maßnahme sozusagen befürworten. Und wenn all das gegeben ist, erst dann findet so eine Hormonbehandlung dann statt.
Wie lange dauert dieser Prozess dann?
Relativ lange, und das jetzt auch nicht aufgrund dessen, wie lange diese Prozedere an sich dauern würde, sondern es gibt leider sehr wenige Fachpersonen, die sich mit diesem Thema bereits in dem fachlichen und beruflichen Kontext auseinanderzusetzen, und dementsprechend gibt es sehr lange Wartezeiten bei jeder einzelnen Fachperson, die dieses Behandlungsteam sozusagen bilden sollte.
Und gibt es hier verbindliche Leitlinien oder hängt die Qualität der Versorgung dann auch von der Region oder von der Einrichtung ab?
Es gibt eben Leitlinien, die aber alle nicht verpflichtend sind. In Österreich gibt es die österreichische Empfehlungen, die eben, wie gesagt, diese Prozedere beschreiben, die ich jetzt bereits erwähnt habe. Und es gibt auch die S2K-Leitlinien von den AWMF, die für eher für den deutschsprachigen Raum sozusagen gültig sind und die in vielen Kapiteln unterschiedliche Aspekte diesen Behandlungsprozess beschreiben. Und die Versorgung sollte sich natürlich in jedem Fall an diesen sich orientieren, aber man kann es von niemandem verlangen, dass das genau Schritt für Schritt alles da befolgt wird. Aber wir versuchen natürlich im klinischen Kontext so gut wie möglich dran zu halten.
Nun haben Sie beschrieben, dass dieser Prozess doch eher etwas länger dauert und auch gut überlegt sein sollte oder ist, wenn es dann tatsächlich so viele Regulierungsschritte gibt. Gibt es dennoch Erkenntnisse und Studien zu Jugendlichen, die ihre Transition später bereuen? Und wie wird mit solchen Fällen dann in der klinischen Praxis umgegangen?
Genau, also wir reden hier über Detransitioners oder eben Regretters. Das muss man auch sagen, dass die zwei verschiedene Gruppen sind. Also Detransitioners sind die, die eben in ihrer Transition bei einem bestimmten Schritt aufhören oder sogar Schritte in Anführungszeichen rückgängig machen. Und Regretters wären die, die diese Schritte auch noch emotional sozusagen zusätzlich noch bereuen. Es wird davon ausgegangen, dass die prozentuelle Anzahl von Detransitioners so im einstelligen Bereich ist. Genau können wir es nicht sagen, wie viele Leute es sind, vor allem nicht ausgehend von klinischen Zentren, weil natürlich die Jugendliche oder junge Erwachsene, die ihre Transition nicht weiterführen möchten, dann nicht mehr zu uns kommen, weil sie eben von uns dann nichts mehr sozusagen wollen. Und aus diesem Grund sind die Studien, die in klinischen Zentren durchgeführt werden, jetzt nicht sehr aussagekräftig, was das betrifft, weil die sind einfach dann sozusagen lost to follow up. Es gibt aber sehr wohl Bemühungen auch in der Forschung durch Selbsthilfegruppen oder durch irgendwelche Community-Initiativen dann auch diese Leute zu befragen, und deswegen gibt es Daten überhaupt zu diesem Thema. Und in der klinischen Praxis, was noch ein Punkt ist, natürlich, wenn ein Jugendlicher in diesem Prozess bei uns draufkommt, möchte keine weiteren Schritte machen, das ist vollkommen in Ordnung. In der psychotherapeutischen Begleitung wird das auch begleitet. Ich mache die Jugendlichen auch darauf aufmerksam, dass wir für sie auch dann da sind, wenn sie diesen Weg nicht weiterführen möchten, und wir versuchen, die dann in dem zu unterstützen, was gerade für sie dann auch im Rahmen ihrer Detransition ein Thema ist.
In der öffentlichen Debatte fühlen sich manche Eltern mit dem Thema überfordert. Andere sprechen von Ideologisierung. Wie kann man diese Ängste nehmen, ohne dabei die Rechte und Bedürfnisse trans- und nicht-binärer Jugendliche aus dem Blick zu verlieren?
Ich begegne Eltern täglich in diesem Kontext, die eben da mit ihren transidenten Kindern und Jugendlichen zu mir kommen. Und das ist natürlich, wie gesagt, auch ein längerer Prozess für Eltern, sich mit dem Thema teilweise auseinanderzusetzen, auch ihre Kinder zu begleiten. Und es ist für mich auch total verständlich, dass es für die Eltern auch ein schwieriger Weg ist. Und ich glaube aber, dadurch, dass wir auch darüber gesprochen haben, wie wichtig elterliche und familiärer Unterstützung ist, die Eltern in dem Boot zu holen und oder in dem Boot zu halten und gemeinsam dann die Begleitung ihres Kindes sozusagen zu gestalten.
Was wünschen Sie sich als klinische Psychologin von Medien, Bildungspolitik und Gesellschaft im Umgang mit diesem Thema?
Ich finde es sehr wichtig, dass man bei der Sache bleibt und mehr Ruhe in diesem System sozusagen reinbringt. Wie Sie auch schon eingeleitet haben, es ist ein sehr kontrovers diskutiertes Thema, was ich auch verstehe, weil es geht hier um vielen Themen, um Identität, Kindeswohl, die natürlich auch sehr polarisieren können in dem Kontext. Aber ich denke, es wäre wichtig, dabei Ruhe zu bewahren und einfach auf die Kinder und Jugendliche, die damit ein Thema haben, die zu unterstützen und zu begleiten. Ich erlebe die meisten polarisierenden Meinungen von Personen, die relativ wenig mit diesen Kindern und Jugendlichen im Alltag zu tun haben. Und ich denke, je mehr Erfahrung in dem Bereich hat und je öfter man transidenter Kinder und Jugendliche begegnet, desto ruhiger wird das Ganze.
Gibt es vielleicht noch ein Vorurteil oder einen Mythos, den Sie gerade jetzt im Pride Month gern aus der Welt schaffen würden?
Also ich würde vielleicht gar nicht konkret ein Vorurteil oder ein Mythos aus der Welt schaffen, sondern eher mitgeben, dass ich es ganz wichtig finden würde, wenn transidente Kinder und Jugendliche oder nicht-binäre Kinder und Jugendliche, also in allen Vielfalt der Geschlechtsdiversität, dass diese Kinder und Jugendliche auch abseits von dem Pride Month im Alltag ganz viel Akzeptanz erleben sollten. Und das ist jetzt natürlich auch eher in dem Kontext zu verstehen, wie man Leute einfach in dem Alltag begegnet, und geht jetzt gar nicht in erster Linie mal darum, ja und okay zu medizinischen Behandlungen zu sagen, sondern wie man eben Menschen generell im Alltag begegnet und dass auch diese Kinder und Jugendliche ganz viel Normalität in ihrem Alltag erleben dürfen.
Frau Dr. Klinger, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das war der Hörgang mit Uni Wien, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Med Uni Wien.